Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 4. April 2024, gleich dem 16. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Verse«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, auch auf die Geschichte, die Sie heute hören, wird im Koran hingewiesen. Er freute sich darüber, dass er mit Moses alaihis salam verwandt war. Er glaubte auch an die Tora und war ein gut aussehender Mann. Aber er hatte einen großen Makel. Er liebte Macht und Reichtum und war zudem sehr geizig. Nachdem das Volk Israel nach vielen Jahren noch immer keine Bleibe gefunden hatte, sonderte er sich von den anderen ab und beschäftigte sich mit der Alchemie. Bald hatte er großen Reichtum angehäuft und überall war die Rede von ihm und seinem Vermögen. Übrigens, dieser Jude hieß Korun, auch als Korah bekannt. Ein Grüppchen saß zusammen und einer von ihnen sagte, »Der Korun, der hat es gut.« Ein anderer meinte, »Wären wir doch auch nur so reich wie er. Gott hat ihm viel beschert.« Aber ein anderer, der den Korun besser kannte, wandte ein, Beneidet Rodun lieber nicht wegen dieser äußerlichen Dinge, denn Gott lohnt die Menschen, die glauben, mit viel kostbarerem und höherem. Aber ein junger Bursche antwortete ihm, »Wie sollen wir ihn nicht beneiden? Siehst du denn nicht, schon die Schlüssel zu seinen Schatzkammern sind so schwer, dass auch eine Schar von starken Männern sie nur mit Mühe von einer Stelle zur anderen tragen kann?« Da sahen sie, wie Qarun vorbeikam, voller Stolz und einem verächtlichen Blick auf sie werfend. Die Freunde und Verwandten des Qaruns berieten sich und machten sich dann gemeinsam auf den Weg zu ihm. Sie rieten ihm, Qarun, du weißt doch, dass du dir nicht wegen der schönen Dinge der Welt etwas einbilden darfst. Gott liebt keine Menschen, die stolz und eigensinnig sind. Er kauft dir lieber mit dem, was Gott dir geschenkt hat, die Belohnung im Jenseits und vergiss auch nicht deinen Anteil auf der Welt. Tue Gutes, so wie Gott dir Gutes zukommen ließ. Stifte kein Unheil auf Erden. Gott liebt die Unheilstifter nicht. Qarun schenkte ihren Worten keine Beachtung. Er antwortete, ich bin durch das Wissen, das ich besitze, die Alchemie an diesen Reichtum gelangt. Gott hat gesehen, dass ich dieses Segens würdig bin. Eines Tages meldeten die Sklaven des Qaruns den Besuch Moses an. Der große Prophet Gottes, der geehrte Moses, wird zu dir kommen. Qarun nahm Moses stolz in Empfang. Mit einem überheblichen Lächeln fragte er ihn spottend, »Was möchtest du?« Moses fragte ihn freundlich, »Warum bist du nicht gekommen, als die Söhne Israels sich zum Reuegebet versammelt haben?« Qarun, »Eure Gebete interessieren mich nicht. Ich habe selber herausgefunden, wie ich leben soll.« Moses sah, Qarun liebte Besitz und Reichtum so sehr, dass er alles nur noch für sich wollte und nicht bereit war, den anderen auch nur ein wenig davon abzugeben. Er verließ den Palast des Qaruns bekümmert. Qarun aber befahl, man solle Moses schmutziges Wasser und Asche auf das Haupt schütten. Damit hatte er sein Frevel und sein beleidigendes Vorgehen auf die Spitze getrieben.
Die Menschen waren erschrocken zusammengeströmt. Keiner wusste, was eigentlich passiert war. Einer rief, Qarun und seine Schätze sind spurlos verschwunden. Gott hat seinem Propheten die Erde unterworfen und Moses hat die Erde gerufen. Sie soll Qarun und seine Leute verschlucken. Er wurde bestraft und keiner konnte ihm helfen. Alle, die noch einen Tag vorher Qarun wegen seines Reichtums und seiner Macht beneidet hatten, sagten, wie sehr wir uns doch geirrt haben. Gott sei Dank, dass wir nicht wie er waren. Gott bestimmt doch darüber, wie viel seine Diener besitzen. Er gibt dem einen weniger und dem anderen mehr. Wenn Gott uns nicht gnädig gewesen wäre, wären wir auch im Erdboden versunken. In der Sure Qisas heißt es im 78. Vers zu dieser wahren Geschichte, er, Qarun, sagte, ich habe es, das heißt, was ich an Reichtümern besitze, nur aufgrund von Wissen, das ich besitze, erhalten. Wusste er denn nicht, dass Gott vor ihm Generationen hat zugrunde gehen lassen, die kraftvoller waren und mehr Reichtümer zusammengebracht hatten als er? Und dann heißt es abschließend in dem Vers 83 der gleichen Sure, der 28. Sure über das Paradies, das ist die jenseitige Bleibe. Wir bestimmen sie für diejenigen, die nicht nach Vorherrschaft im Land streben und denen der Sinn nicht danach steht, im Land Unheil anzurichten. Das Ende fällt zugunsten derer aus, die gottesfürchtig sind.
Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesam Uddin Seroj mit dem Titel Bi to besar nemi shavad. Das heißt, ohne dich geht es nicht weiter.
همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد دلم جای دیگر نمی شود
جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود
شود بی
بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود،
بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود،
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی، واقعرم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. دل برم
دستان جان ز خرقه هستی در سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود، نمی شود، نمی شود، نمی شود.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Verse.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Heute das Werk Der rote Intellekt von Sohrawardi. Es ist eines seiner persischsprachigen Werke. Der persische Titel lautet Aqle Surh. Literaturforscher betrachten Der rote Intellekt als einen am meisten verschlüsselten und zugleich bedeutendsten gleichnishaften Text unter den Werken von Shaikh Shihab ad-Din Sohrawardi. Es gehört zu den Büchern dieses iranischen Philosophen und Mystikers des 12. Jahrhunderts nach Christus, die einen Extrakt von seinen persönlichen Ansichten liefern. Der französische Orientalist Henri Corbin hat zahlreiche Werke von Sohrawardi ins Französische übertragen, darunter auch dieses Werk Aqle Surh. Sein Landsmann, der Schriftsteller und Bühnenautor Eugene Ionesco schrieb an Henry Corbin: »Ich habe mit Erstaunen Der rote Intellekt gelesen. Sie haben dem Westen einen der größten und erstaunlichsten Texte über das spirituelle Leben vorgestellt. Zweifelsohne haben Sie diesen Text auch bei den Iranern in Erinnerung gerufen. Der Text ist schwierig und lässt sich nicht zu jeder Zeit lesen. Man muss abwarten, bis das Herz mithilft. Aber wenn wir uns nicht zurechtfinden, dann führen uns Ihre Notizen und Erklärungen wieder auf den Weg zurück. In Wahrheit brauche ich, bis an meine Lebensende, keinen anderen Text mehr zu lesen. Ich werde dieses Werk immer wieder studieren.« Der iranische Philosoph Dr. Dinani, geboren 1934, erklärte den Titel des Buches wie folgt: »In den Augen unserer Vorfahren entstand die Farbe Rot aus der Mischung von Schwarz und Weiß. Wenn Sohrawardi von dem roten Intellekt spricht, meint er den Intellekt des Menschen. Vom Wesen her ist der Intellekt weiß und leuchtend, aber sein Körper ist eine dunkle Kammer. Wenn also der weiße, transparente und vom Wesen her leuchtende Intellekt in die Dunkelheit gelangt, dann wird er rot. Also ist mit rotem Intellekt der Intellekt des Menschen gemeint.« Dr. Ibrahim Dinani vertritt die Ansicht, dass Sohrawardi bei der Darlegung seiner Gedanken stark von Ferdowsi und seiner Denkweise beeinflusst wurde. Er sagt: »Sohrawardi ist stark von dem Shahnameh des Ferdowsi beeinflusst, und es lässt sich vielleicht behaupten, dass er ihn mehrere Male gelesen hat. Da es jedoch kennzeichnend für Sohrawardi ist, sich in einer symbolischen Sprache auszudrücken, führt er an keiner Stelle, wo er seine besonderen Standpunkte der Erleuchtungsphilosophie zur Sprache bringt, den Namen einer Person oder eine Quelle an, auf die er sich gestützt hat. Er vermeidet dies natürlich bewusst. So kommt es, dass er noch nicht einmal den Namen Ferdowsi anführt. Dies kann auch politische und gesellschaftliche Gründe gehabt haben.« Bei Der rote Intellekt tritt deutlich ein Einfluss der antiken Kultur Irans auf Sohrawardi zutage. Dr. Abul Rasim Ismailpour, der an der Teheraner Shahid Beheshti Universität unterrichtet und Forschung über die Mythologie betreibt, sagt: »Sohrawardi hat in 5 von seinen 13 kurzen Werken auf Farsi, Neupersisch, nämlich in Imam ad-Dins Schreibtafel, Der rote Intellekt, Der Pfiff des Simurg, Der Klang des Flügelschlags Gabriels und dem Werk Das Sendschreiben der Vögel direkt mythologische Inhalte aus dem antiken Iran benutzt. Dr. Ismailpour teilt mit anderen Forschern die Meinung, dass Sohrawardi in seinen gleichnishaften Werken weitgehend auf Inhalte aus der Avesta, das Buch der Zarathustra, und auf mythologische Gestalten der Avesta und des Shahnameh Ferdowsis zurückgegriffen hat. Sohrawardi hat zur Untermauerung seiner philosophischen Standpunkte und Ziele Erzählungen herangezogen, und deshalb lassen sich seine Texte auch aus der Sicht der Erzählliteratur betrachten. an den Stellen, wo Sohrawardi symbolische Gleichnisse über Licht und Dunkel einsetzt, hat er sich auf alte iranische Grundgedanken gestützt. Sohrawardi hat sich auf alte Mythen gestützt, das heißt, er hat Figuren aus der Mythologie herangezogen und mit deren Hilfe das Ergebnis, das er mit seiner Diskussion über Mystik und Philosophie erzielen wollte, herausgearbeitet. Zum Beispiel nutzte er in seinem Werk Imam ad-Dins Schreibtafel, welches von der Auferstehung handelt, die Geschichte von Feridun und Sahak aus dem Shahnameh des Ferdowsi, eine Geschichte, die auch in der Avesta der Zarathustra vorkommt. Feridun ist das Sinnbild des Lichtes und der mythologische König Sahak, ein Tyrann, verbildlicht die Dunkelheit. Zum Teil hat Sohrawardi aber auch, wo immer er es für nötig hielt, selber seine eigenen Mythen verfasst und dabei große Kreativität an den Tag gelegt. Dr. Ismail Pur ist der Ansicht, dass die Mythen, welche Sohrawardi in dem Werk »Der rote Intellekt« verwendet, ein Produkt seines kreativen Geistes sind. Der rote Intellekt ist das Sinnbild für die absolute Vernunft und die absolute Wahrheit. Sohrawardi versinnbildlicht den roten Intellekt mit einem alten, rothaarigen Mann. Sohrawardi verwendet weitere Sinnbilder wie den Deracht-e-Tubar, den »Baum, der alle Leiden heilt«, und erschafft neue Inhalte. Er stützt sich auch in wunderbarer Weise in seinem Werk »Der rote Intellekt« auf die Geschichte von Sal aus dem Shahnameh des Ferdowsi. Sal bedeutet in der avestischen Sprache die Zeit. Der Held Sal kommt mit weißen Haaren auf die Welt, und wegen seiner weißen Haare gilt er als Sinnbild für Licht und Zeit. Außerdem gilt er als Ausgestoßener, denn gemäß dem Mythos wurde er als Neugeborener von seinem Vater wegen seiner weißen Haare in der Wüste ausgesetzt. Aber der mythische Königsvogel Simurgh nahm sich seiner an und rettete ihn. Der Simurgh lebte gemäß Sohrawardi auf dem legendären Tuba-Baum und zog Sal dort groß. Einige Literaturkritiker sind der Meinung, dass die verschlüsselten Erzählungen von Sohrawardi, darunter das Buch »Der rote Intellekt«, Anregungen für surrealistische Geschichten geben können. Als Beispiel kann die Figur des Erzählers dienen. Der Erzähler ist ein betagter, rothaariger Mannes, der in der Gestalt eines Falken in die Hand des Schicksals geraten ist. Der rote Intellekt liefert ein Beispiel für die fantasiereiche Welt der persischen Literatur und im nächsten Teil werden wir noch näher über dieses Werk sprechen. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sino Sarlak mit dem Titel Bigane, auf Deutsch Fremde.
Ich am Roshan dore khod parvane mikhayi شانه میخوای، یک شانه میخوای. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را با هر کسی مغرورتر باید تو را از یاد بود.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens. Wir beginnen unseren heutigen Sonderbeitrag mit einem Wort von Imam Ali, gegrüßt sei er. Er hat gesagt, sei nicht wie jemand, der auf die Seligkeit im Jenseits hofft, aber sich nicht anstrengt und keine guten Taten begeht. Sei nicht wie jemand, der weiß, dass der Weg, den er geht, falsch ist, und er umkehren muss, aber die Umkehr verschiebt. Sei auch nicht wie jemand, der die Guten und Rechtschaffenen liebt, aber nicht wie sie handelt, die Sünde nicht mag, aber in der Praxis einer von ihnen ist. Gott hat dem Menschen verschiedene Fähigkeiten mitgegeben. Er kann sowohl die Vollkommenheit erreichen, als auch an den Abgrund zur Vernichtung geraten. Immer wird er zwischen Gut und Böse hin und her gezogen, aber seine gottgegebene Natur lässt ihn vor den hässlichen Dingen fliehen und macht ihn der Rechtschaffenheit zugeneigt. Was den Menschen vom rechten Weg abhält, ist die Sünde. Die Sünde schwächt die Grundlagen der Moral und des Glaubens. Gott hat den Menschen durch seine Offenbarungszeichen von den Gefahren der Sünde gewarnt. Molavi Rumi, der bekannte iranische Mystiker und Dichter, bringt eine interessante Metapher. Ein Mann pflanzte mitten auf dem Weg einen Dornenstrauch ein. Jeder, der vorbeikam, beklagte sich und sagte, er soll den Strauch ausreißen, doch er hörte nicht darauf. Die Wurzeln des Dornenstrauches wurden immer kräftiger und der Mann immer älter und schwächer. Schließlich war der Dornenstrauch so groß und stark geworden, dass der Mann nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihn zu entfernen, auch wenn er das gewollt hätte. Mit diesem Beispiel spielt Molavi auf einen Menschen an, in dem schlechte Eigenschaften Fuß gefasst haben. Solange der Mensch noch jung ist und die schlechten Eigenschaften noch nicht richtig in ihm verwurzelt sind, sollte er die Gelegenheit nutzen, um sie abzubauen, denn je älter er wird, desto tiefer wird das Schlechte in ihm Wurzeln schlagen, während er selber umgekehrt immer schwächer werden wird. Das Sündigen wirkt sich negativ auf Geist und Seele des Menschen sowie auf die gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Viele Missstände gehen darauf zurück, dass der Mensch nicht die Lehren Gottes befolgt. Ein hässliches Verhalten legt sich wie ein dichter Schleier über den Verstand des Menschen und verhindert, dass er zwischen Gut und Schlecht, Recht und Unrecht unterscheiden kann. Das Absinken in blinde Wünsche des Egos nimmt dem Menschen die Kraft, richtig zu denken und lässt ihn in Ignoranz und Irrtum verfallen. Ein anhaltendes Sündigen ist ein Zeichen dafür, dass die Vernunft den Gelüstern unterlegen wurde. Sünden führen dazu, dass göttliche Segnungen auf dem Weg der Nichtbeachtung seiner Gebote ausgenutzt werden. Deshalb nimmt Gott den Sündigern den Segen wieder fort, damit sie vielleicht von ihren Sünden ablassen. Ein Gefährter, Imam Alis, berichtet, ein Mann kam zum Imam und beklagte sich über die Dürre in seinem Dorf. Der Imam sagte, bitte Gott um Verzeihung deiner Sünden. Ein anderer beklagte sich über seine Armut und auch ihm empfahl er, der Imam, dass er um Vergebung bitten sollte. Da fragte ich den Imam, warum sagst du jedem, der um einen Segen bittet, dass er um Gott um Verzeihung bitten soll? Der Imam erwiderte, es ist ein göttliches Wort aus dem Koran, dort nämlich, wo Noah zu seinem Volk spricht. Bittet euren Herrn um Vergebung, denn er ist voller Vergebung, damit er segensreichen Regen hintereinander aus dem Himmel auf euch herabschickt und euch mit großem Besitz und vielen Kindern hilft und euch mit üppigen Gärten und fließenden Strömen ausstattet.
Sündigen lässt das Herz hart werden. Infolge des ständigen Sündigens verliert der Mensch die ergebene Haltung gegenüber Gott. Er verliert auch seine innere Ruhe, denn durch die ständige Sünde verliert er die Verbindung zu Gott und die göttliche Rechtleitung. Aber die tadelnde Seele im Menschen hält ein Türchen für die Umkehr auf. Nicht alle Sünder hören auf diese innere mahnende Stimme und kehren um. Wer tief in die Sünde versunken ist, hat die Folgen seines Tuns vergessen und Satan rückt ihm das Sündigen in das schönste Licht. Aber es gibt eine Gruppe, die das Gewissen nicht in Ruhe lässt. Die reuevolle Umkehr ist gemäß dem Islam das beste Mittel, sich vor den Folgen des Sündigen in Sicherheit zu bringen. Die reuevolle Umkehr beugt auch weiteren Sünden vor. Einige Sünden bereiten nämlich den Boden für eine Reihe von weiteren Untaten. Aber die reuevolle Umkehr führt zur Vergebung und stärkt die Hoffnung des Menschen und vermindert seinen Kummer. Sie hilft dem Menschen, sein Verhalten zu ändern und seelisch zu gesunden. Einmal ging Malike Ashtar, der Befehlshaber des Heeres Imam Ali alaihi salam, über den Markt, als er ein Mann zum Scherz und um seinen Kumpanen zum Lachen zu bringen, eine Handvoll Abfall auf ihn streute. Malik schaute ihn nur an, streifte den Abfall vom Gesicht ab und setzte seinen Weg fort. Die Freunde des dreisten Witzboldes hatten Malike Ashtar, den Befehlshaber des Heeres, erkannt. Sie sagten zu ihrem Kumpanen, wehe dir, er wird dir das gehörig vergelten. Da geriet der Tollkühne in große Besorgnis und bereute seine Frechheit. Er lief Malik nach, um ihn um Verzeihung zu bitten. Da sah er den Befehlshaber des Heeres in eine Moschee gehen und dort das Gebet verrichten. So setzte er sich in eine Ecke, bis Malik das Gebet beendet hatte. Dann ging er ängstlich auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Erde und bat um Verzeihung. Malik richtete ihn auf und sagte dann, ich bin in die Moschee gekommen, um Gott zu bitten, dir zu vergeben. Ich habe für dich gebetet, Gott wird dir, wenn er will, vergeben. Der Mann war sehr gerührt.
Ihm kamen die Tränen und er dankte Gott dafür, dass der starke, mächtige Molek, der ihn ohne weiteres hätte hart bestrafen können, ihm seinen Fehler verziehen hatte. Rechtschaffene Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anderen ihre Fehler verzeihen. Gott hat diese Eigenschaft im Koran gelobt und der Prophet hat gesagt, ihr solltet verzeihen, denn Verzeihen trägt zu eurer Größe bei. Verzeiht einander, damit ihr Gottes Wohlwollen findet. Vergebung stärkt die guten Beziehungen. Wenn jeder hartnäckig auf seinen Recht bestehen würde, würde das Leben für alle bitter. Wenn aber jemand seinem Gegenüber verzeiht, nimmt er positiv auf ihn Einfluss. Es ist auch für ihn selber gut. Wut- und Hassgefühle wirken sich negativ auf den Körper des Menschen aus. Sie können das Immunsystem stören und Herz- und Gefäßerkrankungen hervorrufen. Menschen, mit ihren Freunden und ihren Verwandten gute Beziehungen haben, sind umgekehrt viel gesünder. Natürlich hat das Verzeihen auch seine Grenzen. Darüber sagt Imam Sajjad alaihi salam, jemand, der dir Schlechtes angetan hat, hat das Recht, dass du ihm verzeihst. Aber wenn du weißt, dass es schadet, wenn du ihm verzeihst, musst du ihn auf gesetzlichem Wege seiner Strafe zuführen. Vergebung ist nicht richtig, wenn sie den Unrechttuenden ermuntert und kühner macht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.